Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Herzlich willkommen zur Folge 1973.
Wir sind immer noch drin in unserer wunderbaren Podcast-Folge Die Beatles und ihre größten Hits zwischen 1970 und 1980.
Und nein, wir sind nicht völlig durchgeknallt. Nein, wir befinden uns nämlich in einem parallelen Universum.
Richtig. Wir sind übrigens Markus Dresen.
Und Oliver Perall.
Und wir befinden uns tatsächlich in diesem Paralleluniversum, in dem es zwischen 1970 und 1980 weiter Beatles-Alben gegeben hat.
Weil die haben sich gar nicht getrennt in den 70ern. Denn wir haben so viel Musikmaterial in den 70ern von den Beatles.
Enorm. Ja. Wir haben schon drei Alben mit wunderbaren Titeln. Album Nummer 1, Simple Things.
Ist ein wirklich simple thing, muss man ganz ehrlich sagen, so von der Tonalität. Es ist sehr simple. Mein Lieblingsalbum kommt 1971, das heißt Give Me Some Truth.
Give Me Some Truth.
Knallerding.
Und das dritte Album, It Don't Come Easy, Ringo Starr.
Ja.
Wunderbare Nummer, geschrieben von George Harrison.
Ja, und das ist aber nur eine MP gewesen, weil 1972, ich bin froh, dass wir durch dieses Jahr durch sind.
Das war schwer.
Das war echt schwer. Da ist nix.
Der Output war relativ gering. Ja. Und das, was kam, da müssen wir einen Mantel des Schweigens drüber legen.
Richtig. Wie hieß nochmal dieses brillante Album von John Lennon, was wir da finden. Egal. Was wir vielleicht auch noch sagen sollten, wir haben schon in diversen Folgen klar gemacht, also mein Leitsatz ist, a McCartney a day keeps the doctor away.
Es ist ein gewisses Spannungsfeld zwischen uns beiden. Du weißt ja, ich bin großer John Lennon-Fan und halte ihn künstlerisch Paul McCartney für absolut überlegen. Du bist natürlich naturgemäß anderer Meinung. Das kann ich gut verstehen.
Meine Meinung zum Beispiel ist, du bist da viel zu alt für Jugendsünden.
Ich habe ja schon die bleiernde Mittelmäßigkeit erwähnt in einer unserer vorangegangenen Folgen. Ist auch etwas, was auch von Musikkritikern gerne aufgegriffen wird, dass er einfach nie, ich komme später nochmal drauf zurück.
Ja, genau, wenn er mir die Hände festgebunden hat.
Wir sind im Jahr 1973. Mhm. Du hast es schon angedeutet, ein großes Jahr. Das Tal haben wir durchschritten, das 72er Tal. Jetzt kommen richtig fette Kracher auf uns zu.
Das ist richtig. Und wir können dieses Jahr eigentlich relativ kurz machen. Es gab Beatles-Alben von Paul McCartney.
Es gab tatsächlich eins, das wurde Ende 1973 veröffentlicht, im Dezember, also passend zum Weihnachtsgeschäft. Ja. Band on the Run, einen oder anderen bekannt sein.
Das ist ein riesengroßes Album. Und bevor wir das Jahr jetzt einfach damit abschließen und sagen, es ist Band on the Run, das ist das Beatles-Album, müssen wir natürlich fairerweise sagen, dass es auch noch ein zweites von Paul McCartney gab. Das Red Rose Speedway heißt es.
Richtig, das wurde tatsächlich 1973 veröffentlicht.
Richtig, 73 auch veröffentlicht. Ist auch teilweise in den Abbey Road Studios aufgenommen worden. Also da ist er zurück quasi zu seinen Wurzeln.
In London in 5 oder 4 unterschiedlichen Studios aufgezeichnet. Also sozusagen back to the roots.
Und er hat auch noch eine Single rausgebracht. Also McCartney, ganz starkes Jahr 1973. Aber ich bin fair, damit wir auch noch was anderes drauf haben können. Und sage 1973, 5. Dezember, wo Band on the Run veröffentlicht worden ist, das machen wir in der nächsten Folge.
Machen wir in der nächsten Folge. Da ist so viel Material drauf, das kriegen wir alles nicht auf ein Beatles-Album.
Oder wir machen halt wirklich das
wahre Beatles. Oder wir schmeißen John, George und Ringo raus und machen dann nur Paul McCartney. Das kommt aber natürlich überhaupt nicht in Frage. Also wir schauen aufs Jahr 1973.
Genau. Mit wem fangen wir an? Du bist...
Ich würde sagen, wir haben jetzt ein bisschen über Paul McCartney gesprochen, fangen wir mit Paul an und Red Rose Speedway.
Red Rose Speedway. Ich finde, es ist, also lustigerweise, ich weiß, dass es nicht wirklich ein großes Album ist, aber lustigerweise ist es eigentlich fast mein Lieblingsalbum von Paul McCartney and the Wings. Ich kann dir gar nicht sagen, warum. Ich meine, wir müssen natürlich anfangen mit dem ersten wirklich richtig großen Hit von Paul McCartney.
Oh ja. My Love.
Großartig.
Ja, den höre ich auch gerne, muss ich ganz offen zugeben. Ja, ist natürlich ein wunderschöner Liebessong, ganz klar.
Es ist, ich meine, es ist jetzt keine Diskussion, oder? Ich kann das einfach mal aufschreiben, oder?
Du schreibst auf, ich glaube, den können wir festlegen für ein weiteres Beatles-Album, ganz klar.
Da ist übrigens jener Henry McCulloch, der in der letzten Folge schon erwähnt worden ist. Der Gitarrist der Wings, der spielt das extrem gute Gitarrensolo. Und Paul McCartney hat immer erzählt, dass er, also Henry McCulloch, ihn quasi gefragt hat und gesagt hat, soll ich mal was machen? Und der musste dann nicht Mandoline spielen, sondern er durfte wirklich das tun, was er wirklich kann. Und Paul McCartney findet bis heute, das ist das beste Gitarrensolo, was es jemals auf seinen Aufnahmen gegeben hat.
Hat er wahrscheinlich recht.
Hat er wirklich. Es ist einfach ein großartiger Song. Mhm. Den könnt ihr natürlich auf der Playlist hören, die wir natürlich veröffentlichen zu dieser Folge.
Übrigens, dieses Album Red Rose Speedway war das erste, das veröffentlicht wurde unter Paul McCartney and the Wings. Wings.
Mhm, genau, also es war nicht nur Wings, sondern Paul McCartney and the Wings.
Man erhoffte sich auch dadurch die Plattenfirma auch einen größeren Erfolg. War auch am Ende so, was aber natürlich auch letztendlich an der Titelauswahl lag. Aber die Wings tauchten da eben das erste Mal offiziell mit auf.
Ja, ja. Genau. Und sonst waren es ja nur die Wings bei dem Wildlife-Album. Und das hat ja nun, also es war auch ein furchtbares Album, muss man ganz ehrlich sagen.
Es gibt einen Titel auf dem Album, Red Rose Speedway, ja. Der erinnert ein bisschen an Abbey Road.
Und den finde ich, den sollten wir jetzt mal hier... schön, dass du das sagst. Also ich würde ganz ehrlich sagen, he's back to form, definitiv.
Back to form?
Ja. Mhm. Das Stück heißt Get on the Right Thing und hat ein langes Intro.
Kann man doch mal ein bisschen stehen lassen.
Kann man einfach mal, wir reden ja über Musik und dann kann man Musik auch mal ein bisschen stehen lassen, oder? Aber so als Radiomann ist immer ein bisschen hektisch, dass man denkt, da kommt ja jetzt gar nichts.
Kommt jetzt aber was.
Da kommt jetzt was. Jetzt fängt er an zu singen.
Also hätte wirklich gut auf Abbey Road.
Absolut.
Stattfinden können, die Nummer. Und es ist eigentlich so dieses typische Beatles-Songwriting. Es gibt viele Wechsel in dem Titel. Und das hat Paul McCartney aufgegriffen und das klingt total Beatlesque, die Nummer, absolut.
Die muss definitiv drauf. Und man kann auch wirklich einfach sagen, Paul McCartney ist einfach das, was er am besten kann. Er ist Paul McCartney bei dem Song. Er versucht nicht was anderes zu sein, sondern er ist es einfach.
Letztendlich ein großer Songwriter, nicht der Beste. Da haben wir natürlich noch John Lennon, aber er spielt da in einer Liga. Also den Titel, zumindest notierst du ihn jetzt.
Ich schreibe ihn jetzt mal auf, genau. Also ein geiler Song. Dann finde ich ja persönlich auch noch das Medley, weil auch er hat hier ein Medley veröffentlicht. Und das ist, also wie bei Abbey Road. Und ich finde auch, das ist ein Song, muss man machen. Der Titel heißt Hold Me Tight, Lazy Diamonds. Hätte auch auf Abbey Road dran.
Definitiv.
Liegt es am Alter oder warum bist du auf einmal so milde?
Naja, ich bin letztendlich, ich lasse mich ja auch überzeugen von der Qualität bestimmter Songs. Und bei den beiden, die wir da jetzt gehört haben, muss ich sagen, ja, gefallen mir auch richtig gut.
Das ist auch so eine Entdeckung, ne?
Das ist ja das, was wir schon ein paar Mal angesprochen haben hier im Podcast, dass wir auch selber über Titel stolpern, die wir gar nicht so auf der Rechnung hatten. Man kennt die großen John- und Paul-Kompositionen der 70er, aber es gibt so viele, viele andere Titel, die man gar nicht parat hat und das macht wahnsinnig viel Spaß. Also von daher ist es auch ein eigentlich ein Service, ne, für all die Hörer, dass man da sagt, guck mal, was hat es alles gegeben und viele Titel hätten da wirklich auf ein Beatles-Album gepasst. Das macht schon wahnsinnig viel Spaß.
Und besonders, es ist auch wirklich so, dass man diese Playlists auch nutzen kann und dann vielleicht auch einfach mal sagen kann, okay, der Song ist so geil, ich gehe dann einfach mal auf das Album
genau.
Und höre mir das ganze Album an und vertief das Ganze so ein bisschen. Aber wir sind noch nicht fertig mit McCartney.
Nee.
Es ist zwar nicht auf diesem Album, aber es ist eine Single gewesen und jetzt wird's ganz schwer für dich.
Oh Gott, ja, natürlich. Ja.
Die Beatles, hätte es sie denn gegeben, hätten in diesem Jahr das erste Mal den James Bond Song abgeliefert. Sind im Jahr 73. Ja. Das ist großartig. Allerdings gibt es böse Geschichten dazu. Möchtest du zuerst die böse?
Also erstmal muss man sagen, der Titel ist ja auch verhunzt worden, ne? Von Guns N' Roses.
Ach, bitte nicht sagen. Nein.
Obwohl einer der größten Hits für Guns N' Roses, aber reicht natürlich nicht an das Original heran, das muss man sagen. Aber dadurch ist dieser Titel natürlich wahnsinnig irgendwo nicht aktuell, aber viele haben ihn auch durch diese Coverversion im Ohr. Ne?
Genau, und denken sich gerade, warum hat Paul McCartney einen Guns N' Roses Song?
Genau.
Nein, Paul McCartney hat ihn geschrieben. Es gibt eine schöne Geschichte und es gibt eine schreckliche Geschichte. Möchtest du die schöne oder die schreckliche?
Ich nehme die schöne.
Nimmst die schöne. Die schöne ist von dem Schlagzeuger, der erzählt, dass Paul McCartney irgendwie ins Studio kam und gesagt hat, du glaubst gar nicht, die wollen, dass ich den James Bond Titel schreibe. Mhm. Und ein paar Wochen später, kurz vor der Aufnahme, waren sie dann in seinem Haus in Schottland und er hatte gerade den Abend vorher das Buch gelesen, das Drehbuch. Und hat sich dann ans Klavier gesetzt und hat irgendwie so ein bisschen James Bond, bisschen rumgeklimmert. 10 Minuten später war der Song fertig.
So ist das bei Genies.
Paul McCartney ist Paul McCartney.
Der hätte ein bisschen länger gebraucht.
Das ist richtig. Ja,
man merkt aber auch an der Komposition, an der Produktion, dass George Martin da halt wieder maßgeblich auch mit dran beteiligt war. Also
und da gibt's die böse Geschichte.
Dann erzähl sie.
George Martin hat den Song vorgestellt bei den Produzenten von James Bond. Und der Produzent sagte, ja, die Nummer gefällt mir, aber wen lassen wir das singen? Wobei dann George Martin aufgeklärt hat, du hast gerade dem größten lebenden Rockstar zugehört. Der wusste es schon, George Martin.
Ja, der wusste das.
Ja.
Ja, Live and Let Die, Roger Moore, glaube ich, ne? Das erste Mal, James Bond mit der Nummer unterwegs, konnte nur ein Riesenerfolg werden mit dem Soundtrack, ganz klar.
Genau.
Ja.
Ist auch bei diversen Polls als der beste Soundtrack gewählt worden. Ist eine coole Nummer. Muss drauf, definitiv.
So, wir haben jetzt lange über Paul McCartney gesprochen. Ich finde, wir wechseln mal langsam rüber, oder?
Meinst du?
Es gibt ja noch ein paar andere Jungs, über die man ein bisschen was erzählen kann.
Ich finde,
Ringo Starr hat ein großes Jahr erlebt 1903. Wir reden immer hier über Paul McCartney, über John Lennon, die Übersongwriter. Aber 73 war für Ringo, der ja im Grunde genommen so ein bisschen die tragische Figur der Trennung der Beatles war, weil er am arbeitslosesten eigentlich war von allen.
Richtig.
Weil er eben nicht dieses Talent hatte, um eigene Wege zu gehen. Aber 73, das war Karriere-High für Ringo.
Definitiv. Sein Album hieß dann auch einfach nur Ringo und hatte auch eine Menge Beatles dabei.
War das dritte Studioalbum für ihn nach der Trennung der Beatles. Und was ich ganz cool finde, und da merkt man auch daran, dass die Jungs einfach, ob Trennung hin oder her, dass die einfach zusammengehalten haben. Ne? Also insbesondere John Lennon, George Harrison und Ringo Starr. Paul war erstmal ein bisschen außen vor wegen diesen juristischen Streitereien, die es gab, aber die haben zusammengehalten, ne? Die haben sich gegenseitig geholfen und man hat gesagt, komm Ringo, wir helfen dir auch, deine Solokarriere irgendwie aufzubauen, dass du uns da nicht irgendwie verloren gehst. Das finde ich richtig stark.
Und der hatte wirklich geile Hits mit diesem Album. Der erste, der wird dir wahrscheinlich sehr gut gefallen.
Ja. I'm great.
I'm the greatest.
Oder I'm the greatest, genau. Aus der Feder von einem gewissen John Lennon.
Ja, das wollen wir gleich mal hier über.
Okay, boys, this is it.
Yeah.
1, 2, 3, 4.
Das ist Demo.
Ja. John.
ist er.
Ja, wurde 98 im Rahmen der Anthology-Veröffentlichung das erste Mal dann auch mit der Stimme von John veröffentlicht, aber die Stimme von Ringo Starr, die Version finde ich im Grunde genommen auch total charmant und vor allem vom Text her ist es halt dieser typische Beatles-Humor. Ne?
Genau.
I'm the greatest, ich bin der Größte, hat man mir schon als Kind gesagt.
Ich bin's einfach.
And now I'm 32 and just like one, two, boogaloo. Das sind alles Texte, die passen wahnsinnig gut zu den Beatles und das ist eine richtig, richtig gute Ringo-Nummer.
Also ich wäre dafür, das nehmen wir mit.
Aber daneben gibt es noch eine richtig große, weitere große Nummer auf dem Album. Ich glaube, da kann man sagen, das ist sogar die erfolgreichste Nummer, ne, von Ringo Starr.
Absolut. Und es ist mal wieder so eine Nummer.
Wow.
Photograph.
Ja, und da passt auch der Gesang richtig gut dazu.
Also mal wieder eine Nummer, wo Ringo Starr als Komponist aufgeführt wird, aber es ist George Harrison, der es geschrieben
hat.
Hört man auch.
Coole Nummer. Ja, ich will nicht sagen, dass sich da Ringo als Top-Sänger emanzipiert hat, aber es passt. Es ist, man hat nicht das Gefühl oder man denkt nicht, meine Güte, lass es, sondern es ist halt Ringo. Er trifft die Töne, er hat halt nicht die Top-Stimme eines Paul McCartney oder John Lennon, aber es passt. Es ist einer der Beatles. Ja.
Und
die Nummer ist übrigens auch ein Radiohit. Bis heute in vielen Stationen immer wieder gespielt und das auch zu Recht.
Finde ich absolut. Ja. Ich finde, wir machen zwei Songs von Ringo drauf.
Ja, I'm the Greatest
und Photograph.
Ja, absolut.
Es gibt zwar noch andere Singles von dem Album, Oh My My und You're 16, aber You're 16 hat er irgendwann nicht mehr gespielt, weil er gesagt hat, es ist peinlich, als erwachsener Mann zu sagen, You're 16, You're Beautiful, You're Mine.
Kann man als 17-, 18-Jähriger singen, da passt es aber als erwachsener Mann.
Das geht gar nicht.
Und schwieriges Terrain.
Oh My My ist meiner Meinung nach ein bisschen, wollen wir es mal gerade anspielen? Das ist so ein bisschen nervig. Ich kann das nicht leiden. Wie ist es bei dir? Das ist so ein bisschen so Boogie und gut, ich meine, es ist Ringo, aber es ist jetzt nicht kein Beatles-Song.
Ja, weiß nicht. In den 20er Jahren gab es ja auf den Jahrmärkten gab es ja diese Buden, wo Boxer gegeneinander angetreten sind. Die Musik ja dann hier so ein bisschen daran, naja.
Meinst du, okay, das ist eine okay Nummer.
Kann man machen.
Aber
muss man nicht. Nee.
Jetzt wird's schlecht.
Ja.
Jetzt wird's richtig schlecht, finde ich.
Aber war gut, dass wir da mal reingehört haben.
Genau. So, bei den anderen Songs machen wir es jetzt auch so. War gut, dass wir da reingehört haben und dann schmeißen wir sie weg.
Also 73, großes Jahr für Ringo mit dem Album Ringo. Und wer mag, kann da auch rein. Ich glaube, es gibt auf dem Album noch den ein oder anderen Schlagerstandard, britischen Schlagerstandard. Hatten wir ja auch schon in einer unserer Vorgängerfolgen. Also Ringo hat ganz interessante Sachen gemacht.
Ich habe eine schöne Kritik gelesen, wo drin steht, also selbst die Songs, die nicht Hits sind, haben auf jeden Fall das Niveau von den Hits. Das ist einfach ein richtig gutes, konsistentes, eigentlich das beste Album, was er jemals rausgebracht hat.
Ja,
das
können wir so stehen lassen. Ja.
1973 hat auch John Lennon, ein gewisser John Lennon, ein Album rausgebracht.
Ich finde, großes Album mit dem Titel Mind Games, kann man übersetzen mit Psychospielchen. Ja, das ist der Opener, der Titelsong und ich finde auch eine der ganz, ganz großen Kompositionen von John Lennon. Nach dem Vorgängeralbum, das ja sehr politisch war, zusammen mit Yoko Ono, hat man sich bei Mind Games überlegt, komm, jetzt müssen wir mal wieder was Vernünftiges machen. Und John hat sich dann auch dazu entschlossen, diese politischen Aktivitäten ein bisschen, sagen wir mal, einzudämmen. Wahrscheinlich lag es daran, dass er ja Gefahr lief, sozusagen ausgewiesen zu werden aus den USA seitens des FBI. Und wahrscheinlich hat John und Yoko haben mit sich gesagt, komm, wir machen mal ein bisschen langsamer und lassen diesen ganz politischen Protest erstmal ein bisschen weg.
Das Cover finde ich ganz interessant. Er steht vorne, relativ schlecht ausgeschnitten. Und Yoko ist hinten quasi der Horizont.
Ja, so kann man sehen. Es war ein ganz, ganz schweres Jahr für die beiden.
Ja.
Weil John Lennon in dem Jahr nicht unbedingt dafür bekannt war, dass er halt Yoko Ono treu gewesen ist. Ganz im Gegenteil. Gab eine Mitarbeiterin von Yoko Ono, ihre Sekretärin. Und das war eine Frau, mit der John Lennon halt ein engeres Verhältnis eingegangen ist. Und Yoko Ono hat dann gesagt, komm, bevor wir uns trennen, bevor das hier alles auseinanderbricht, schicke ich euch in einen 18 Monate, ja, so lange war es eigentlich gar nicht geplant, aber am Ende waren es 18 Monate, in denen John Lennon und halt dieses Mädchen, diese junge Frau.
May Pang.
May Pang, ich glaube Anfang 20 war die damals, ja. Allerhöchstens. Sozusagen eine Auszeit genommen haben. Ja. Yoko Ono hat in New York gewartet und die beiden sind dann tatsächlich 18 Monate unterwegs gewesen in Miami, eine lange Zeit. Haben da viele andere Rock'n'Roll-Kollegen getroffen und man hat da richtig partymäßig
richtig
Gas gehabt. Da hat man sich schon die Kante genommen. Ja. Alkoholmäßig, drogenmäßig und Sex. Ja, war da alles mit dabei.
Ringo war mit dabei. Und Harry Nilsson war mit dabei. Die drei haben, glaube ich, so viel Alkohol getrunken in dem einen oder in den 18 Monaten wie sonst nie mehr. Aber 1973 noch relativ brav mit seinem Mind Games. Aber es gibt diesen Song, ne, den, wo er sich entschuldigt bei der guten Yoko Ono.
Ja, es gibt ja mehrere Songs auf dem Album, wo er sich nicht nur entschuldigt, sondern wo er auch seine Liebe zu Yoko Ono nochmal zum Ausdruck bringt. Aber diese Entschuldigungsnummer, das ist auch der Titel ist auch im Japanischen gehalten, ne?
Genau. Aizumasen.
Aizumasen kann man sich nicht merken, ist japanisch und heißt I'm sorry. Tut mir leid.
Wobei es auch, ich habe mal gelesen, es ist nicht ganz richtig, dieses Japanisch, was er da nutzt.
Aber es geht in die Richtung.
Naja.
Das ist halt wieder halt weg vom politischen Protest hin zu dem, was John Lennon als Songwriter eigentlich immer ausgezeichnet hat. Dieser Blick nach innen. Wie geht's mir als Mensch? Was passiert mit mir? Und das hat er in diesem Titel halt wieder ganz, ganz wunderbar eingearbeitet.
Und ich finde, ja, du willst den drauf haben, ne?
Ich würde ihn erstmal notieren, sagen wir es mal so. Also kommt schon in die engere Auswahl.
Okay.
Mind Games ist, glaube ich, gesetzt als Titelsong.
Ja, den kriegst du.
73 sind die beiden dann übrigens auch ins berühmte Dakota Building gezogen.
Genau.
Ganz bescheiden.
Ganz bescheiden,
ganz
ja.
Bescheiden.
Ganz bescheiden. Er war der Revoluzzer, er war der Friedensengel und lebte in dem angesagtesten Bezirk von New York.
Und trotzdem haben die beiden im Jahr 73 das Land Nutopia ausgerufen, in dem es keine Grenzen gibt, ein fiktives Land, keine Pässe. Und es gibt auf diesem Album Mind Games auch tatsächlich die Nationalhymne von Nutopia.
Ja.
Eine dreisekündige Stille. Das ist halt auch so eine typische John Lennon, Yoko Ono Nummer. Und man hat dann am Dakota Building hat man sozusagen eine kleine Platte anbringen lassen, auf der stand: Hier wohnen die Botschafter von Nutopia. John und Yoko.
Ja, nee, kann man ja machen.
Ja.
Ich sag da jetzt nichts zu.
Übrigens, die Flagge von Nutopia ist ein weißes Taschentuch.
Ja, ich dachte mir sowas.
Ja.
Bloß keinen Aufwand treiben, ja. es gibt noch einen Song, oder?
Den du haben ich mag den Song Intuition sehr, sehr gerne.
Okay.
Weil er halt ganz, ganz positiv ist. Bei John ist es ja oft so, diese Blicke in den Abgrund der Seele, ja, in die psychische Verfassung sind oft sehr schwer und anstrengend. Aber hier, das ist mal so eine richtig, ich sag immer, flupschige Nummer, gut gelaunt, Intuition, wo er sagt, it's good to be alive, es ist gut hier zu sein, es ist gut zu leben und das Leben zu genießen. Ein John Lennon mal ein bisschen anders. Gefällt mir. Und finde ich, passt auch gut auf ein Beatles-Album.
Aber ich sag jetzt ganz einfach mal, ist das nicht Pauls Aufgabe?
Ja, aber Paul singt nicht so gut dabei bei der Nummer.
Aber ich meine, das ist doch eigentlich, das ist doch das. Hier versucht John sozusagen so wie bisschen, Paul.
Nee, es stimmt schon, ja. Das ist eigentlich eher so das Genre von Paul.
Von Beckard, ja.
Alles ist schön, alles ist gut. Wir schweben auf Wolke 7. Aber komm, für eine Nummer können wir das doch dem John Lennon auch mal.
Aber ich finde, der ist jetzt zuerst mal so der sitzt jetzt noch auf
du
der
Wartebank. Du hast es notiert, ja.
Ich hab's notiert.
Du hast es notiert.
Ja, okay. Weil ich finde, wesentlich besser ist dieser Song hier. Out of the Blue.
Out of the Blue, ja. Das ist eine Liebeserklärung an Yoko Ono.
Ja.
Eine von vielen, vielen Liebeserklärungen. Das ist eine weitere.
Aber es ist eine schöne.
Es ist eine schöne,
und da, finde ich, ist John Lennon John Lennon.
Ja, absolut. Schön reduziert.
Ja.
John und die Gitarre.
Und es hat eine geile Melodie.
Ja. Hätte auch auf Let It Be
finde ich auch.
Können, ne?
Oder? Na, und es hätte auch, wenn, also ich höre schon fast George Martin, der sagt, da mache ich dir ein Geigenarrangement zu. coole Nummer. Ja. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen.
Bitte notieren. Ja. Ich wäre natürlich dabei. Ja, das ist klar.
Out of the Blue haben wir aufgeschrieben. Finde ich eine coole Nummer. Habe ich dir eigentlich mal erzählt, dass ich mal mit einer Frau zusammen war? Deswegen kenne ich mich so ein bisschen aus, die totaler John Lennon-Fan war.
Das ist ungewöhnlich. Ja, wahrscheinlich hat er so oft über Paul McCartney gesprochen, dass sie sich schlussendlich von dir getrennt hat. Das war eine gute Entscheidung von ihr.
Ja, also irgendwie, es stand kein guter Stern drüber.
Gutes Album. Ich finde ein handwerklich wirklich gefestigtes Album. Auf jeden Fall hat sich das Ding emanzipiert vom Vorgängeralbum mit der Elephants Band da in
was furchtbar war. Also Sometime in New York City ist wirklich so eine Nummer, wo man sagt.
Radikalen politischen Aussagen. Das hat John Lennon sicherlich Spaß gemacht, weil auch er der Typ war, der gerne provoziert hat, auch bewusst provoziert hat. Aber Mind Games ist schon eigentlich so, wie man sich John Lennon vorstellt.
Er versucht einfach, wie man John Lennon
auch gern hat. Also mit diesem speziellen Humor, mit diesen tiefgründigen Love-Songs und ja.
Ich zähle mal gerade nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wir sind eigentlich voll. Da gab es aber noch einen vierten.
Tatsächlich? Der heißt George Harrison.
Genau.
Wir müssen mal gucken.
Der hat 73
Wir haben ja schon gesagt, er hat ja relativ viel verpulvert am Anfang 1970 mit dem Album All Things Must Pass, das halt aus 3 LPs bestand, das erste Mal überhaupt in der Geschichte des Rock'n'Rolls. Aber er hat da ein bisschen seine Munition verballert.
Aber er kam dann 1973 zurück mit Living in the Material World. Es ist ein gutes Album. Also es hat zuerst mal eine Nummer, die war die Single, ist auch nicht ohne Grund die Single.
Richtig geil.
Richtig gute Nummer.
Ja. Give Me Love, ne?
Ja.
Ja. Give Me Peace on Earth.
Genau.
Das ist das zweite Soloalbum nach der Trennung der Beatles.
Richtig. Gewesen, ne? Ist eine gute Nummer.
Es soll eigentlich ein Gebet gewesen sein, ne? Der Text. Das ist ja eigentlich auch typisch von George Harrison gewesen, dass er oft halt religiöse, philosophische Ansichten so verknüpft hat in solche Songs. Und am Ende stellt es ein bisschen, kann man sagen, eine Gebetsform dar.
Ja.
Give me peace on earth. Also an Gott gerichtet quasi.
Ja. Das Album ist, Kritiker sagen, dass was das Gute an dem Album ist, dass er nicht mehr dieses Star-Aufgebot hat wie bei All Things Must Pass, wo irgendwie Eric Clapton, Dave Mason und was weiß ich was alles wer mitgespielt hat. Hier ist er der einzige Gitarrist und es ist auch ein relativ ruhiges Album. Es gibt jetzt nicht so die Nummer, wo ich sagen würde...
Ja, aber das finde ich hier, Give Me Love ist schon eine gute Übernummer, aber das ist eine richtig, richtig gute und auch hier handwerklich wirklich richtig ordentliche Nummer, die ich auch privat übrigens in einer Playlist habe und gerne mal beim Autofahren auch höre, finde ich eine richtig gute Nummer. Aus dem Jahr 73 muss man sich auch mal vorstellen.
Ja, schon das ist...
ein paar Jahre auf dem Buckel.
Ja, aber es ist eine gute Nummer. Die wäre definitiv, also ich weiß genau, die drei anderen hätten gesagt... Das nehmen wir drauf. Das ist gut. Ich finde nur keine andere Nummer auf dem Album.
Ich finde, das reicht aber auch.
Dann sind wir bei 11. Ich meine, was man auch dazu sagen kann, ist, es gibt diese eine Nummer, die hast du da irgendwie auch gefunden. Dieses Sue Me, Sue You Blues.
Sue Me, Sue, also to sue heißt ja verklagen. Das ist sozusagen an Paul McCartney gerichtet, da gab es eben den Streit ums Geld, die drei verklagt hat. Und das ist ein Titel, der sich damit noch auseinandersetzt. Also das hat schon auch ein paar Jahre gedauert, bis diese Bitterkeit aus den Jungs raus war. 73 war das noch nicht der Fall. Da gab es eben diese Nummer hier. Sue Me, Sue You Blues.
Aber in unserem Paralleluniversum findet diese Nummer...
Haben sich die ja nicht getrennt.
Nee, und
also von daher...
Findet nicht statt, wobei die musikalisch echt gut ist.
Ja.
Muss man sagen.
Ja.
Wollten wir erwähnt haben, aber...
Müssen wir trotzdem ausblenden.
Weil der Song hat nicht stattgefunden.
Ja. George Harrison ist übrigens nach der Trennung der einzige Beatle gewesen, der noch in den Abbey Road Studios produziert hat.
Okay,
ja,
okay.
Ganz interessante Geschichte.
Okay, okay.
Die anderen haben sich dann woanders hin verzogen. Über Paul McCartney haben wir ja auch schon gesprochen, der auch in London produziert hat, aber in 4, 5 unterschiedlichen Studios, nicht Abbey Road.
Ja.
Wahrscheinlich hatten sie da Angst vor dem Beatles-Geist, der da noch überall... herumwaberte.
Und George Harrison hat sich trotzdem getraut. Das ist ein schönes Album, aber es ist halt eher so, es gibt eine Nummer, halt so diese Give Me Love, die ist schön, die kann man mit auf ein Beatles-Album nehmen, aber der Rest ist okay.
Der Rest ist halt irgendwie, es George klingt Harrison. Ein Titel so ein bisschen wie der nächste. Ja. Also da ist sonst keine Nummer bei, die da positiv heraussticht, und von daher sagen wir, komm, wir belassen es bei dieser einen Nummer.
Und wir sind bei 11 Nummern.
Wir sind bei 11 Nummern und da müssen wir jetzt erstmal nochmal kurz den Überblick schaffen, welche Titel wir rausgesucht haben, und dann müssen wir tatsächlich die Reihenfolge festlegen. Das ist ja auch immer ein sehr schwieriger Prozess in so einer Band.
Richtig. Was ich wirklich interessant finde, ist, dass 1973 das Jahr ist, wo die vier einfach das sind, was sie sind. Keiner versucht, was anderes zu sein. John Lennon versucht nicht mehr, der Aktivist zu sein, sondern John Lennon ist einfach nur noch John Lennon. Paul McCartney versucht nicht, der Rocker, der sonst irgendwas zu sein, sondern der ist einfach nur Paul McCartney. Ja. George Harrison ist George Harrison und Ringo ist Ringo. Und alles
und,
ist gut.
Und alle hatten da in dem Jahr fette Erfolge.
Es ist alles gut, oder? Ja,
es ist alles gut. Also es ist richtig gut gelaufen für Beatles-Fans.
Ja.
Nachdem es ja diese Riesenkrise gab mit der EP der Beatles.
Von 1972?
Von 72.
Ui, ui, ui.
Das war ja...
Und wo der Rolling Stone schon geschrieben hat, das ist das Ende der Beatles.
Das wäre so im Paralleluniversum gewesen.
Ja.
Ja, aber die Beatles haben dann tatsächlich im Jahr 73 sozusagen sich wieder neu erfunden und, wie du schon gesagt hast, das gemacht, was sie am besten können, und das ist eben komponieren.
Ja.
Songs schreiben, singen und gewisse Musikinstrumente spielen.
Wir zählen einfach mal auf. Ja. Es ist von Paul McCartney, My Love,
wow.
Get on the Right Thing, Hold on Tight, Lazy Diamond vom Album Red Rose Speedway.
Ja.
Dann gibt's die Single Live and Let Die. Vier Stücke von Paul McCartney.
Mhm.
Es gibt von Ringo I'm the Greatest.
Und Photograph.
Und Photograph, großartig. Es gibt von John Mind Games, Aizumazen, I'm sorry,
ja.
Intuition und Out of the Blue und Gimme Love von George Harrison.
Ja, das sind 11 Titel insgesamt.
Also ich würde ja sagen, Intuition ist eine Nummer, die kann Paul McCartney besser.
Ich erinnere nochmal die sogenannte Gute-Laune-Nummer von John Lennon.
Richtig.
It's Good to Be Alive.
Ja, das kann Paul McCartney besser. Und das macht er auch auf dem Album besser.
Ich bin überzeugt, wir streichen den Titel, an anderer Stelle werden wir dann...
Richtig.
Wieder John Lennon ein bisschen stärker berücksichtigt.
Genau. Ich weiß auch schon wann. Das letzte Album. Das beim letzten Album werde ich losen.
Wir
beim
sind
allerletzten
gespannt.
Album. Wir werden
Aber 19, das dauert ja noch
das
ein
dauert
bisschen.
Noch ein bisschen.
Dauert noch ein paar Jahre.
Bis dahin haben wir noch eine Menge John Lennon-Bashing vor uns. Also dann haben wir jetzt 10 Titel.
So, Moment, bevor wir hier weiter in den Ausführungen schwelgen, in Sachen 1973, habe ich noch...
Du erschreckst mich.
Ich habe ja ein kleines Kartenquiz geschenkt bekommen zu Weihnachten. Das ist schon ein bisschen her. Da geht es natürlich um die Beatles, sind so etwa, keine Ahnung, 200 kleine Kärtchen mit Fragen drauf. Multiple Choice, wenn immer 3 mögliche Antworten vorgeben. Das machen wir nicht, weil wir ja schon so ein bisschen Beatles fortgeschritten sind. Aber da kommt jetzt eine Geschichte, da glaube ich sogar, dass du da möglicherweise stolpern kannst.
Okay.
Die Frage lautet, was bedeutet der Beatles-Titel Let It Be aus 1970 ins Deutsche übersetzt?
Ja, Let It Be, lass es sein.
Genau das ist das, was immer falsch gemacht wird.
Scheiße.
Genau das ist genau die falsche Übersetzung.
Oh,
Let It Be
ja
bedeutet,
gut.
Und jetzt hör ganz genau zu.
Ja, ich höre ja zu.
Lass es geschehen, lass es zu.
Okay.
Lass wenn man es das, sein. Wenn man das dann hört, dann merkt man auch sofort, klar, es passt viel mehr in diese Beatles-Welt, in diese Beatles-Philosophie, in dies. Am Ende ist es ja immer alles positiv bei dem. Es geht ja um die Liebe, es geht nie um Krieg und nie um Tod und all diese Dinge. Und das passt viel besser rein.
Das stimmt.
Und das machen.
Das ist eine gute Frage.
Das machen die meisten in der Übersetzung falsch. Lass es sein, ist grammatikalisch auch. Wäre es halt komplett falsch.
Ja.
Aber das sind auch nicht die Beatles. Die Beatles sind Let It Be, lass es geschehen, lass dich trösten, lass dich weitertragen von uns, auch durch diese Krise. Da kommst du durch, auch wie bei Hey Jude. Let It Be, lass es geschehen. Eine richtig gute Frage.
Eine sehr gute Frage.
Also die Macher von diesem kleinen Quiz, die wussten schon, was sie tun.
Das ist richtig.
Ja.
Ich habe von dir auch ein paar Kärtchen davon bekommen. Und Du, der Philosoph, ich bin jetzt wieder ein bisschen trivialer.
Habe ich eigentlich schon eine Karte richtig beantwortet? Ich glaube noch nicht.
Ne? Ich weiß es nicht, aber es ist die Hoffnung stirbt immer zuletzt. Wer ist Paul Cole im Beatles-Universum?
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why UnitedHealthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Paul
Cole.
Ich hätte jetzt gesagt, irgendein Verwandter, aber.
Ich komme in dem Fall, ich gebe dir einfach mal die Antwort.
Ja.
In dem Fall. Ein Pseudonym von George Harrison.
Ja.
Ein Typ, der von John Lennon auf einer Party halb totgeschlagen wurde.
Mhm.
Ein unfreiwilliger Zaungast, der von nichts wusste.
Ich habe keine Ahnung.
Paul Cole war ein amerikanischer Tourist, der am Morgen des 25. September 1969 in London zufällig am Straßenrand stand, als links vor ihm 4 langhaarige Musiker im Gänsemarsch über den Zebrastreifen vor den Abbey Road Studios marschierten.
Geile Geschichte.
So zu sehen auf dem Cover der vorletzten Beatles-Platte Abbey Road. Stimmt, da steht dieser Typ da an der Seite.
Ja, und guckt.
Nicht nur der Käfer, sondern auch dieser Typ.
Vielen Dank an die Macher dieses wunderbaren kleinen
sehr schöne Geschichte.
Quizzes. Schwere Fragen.
Jetzt aber weiter mit 1973.
Wir haben 10 Titel, das passt auch gut auf eine LP.
Ja.
5 Titel pro Seite, das ist der Klassiker. Und jetzt müssen wir uns festlegen, wer darf zuerst?
Wer darf zuerst? Wir machen es einfach. Wollen wir nicht mal einfach I'm the Greatest von Ringo die als Nummer 1 nehmen? Das gab's nie.
Ja. Bin ich mit dabei. Ich finde ja die Nummer wahnsinnig charmant, ja. Das habe ich schon gesagt. Ringo Starr hat sich da emanzipiert. John Lennon hat gesagt, komm, ich habe den Titel geschrieben, du kannst ihn haben. Und ja, es ist textlich super. Er hat auch diesen gewissen Drive über die Baseline da. Ich finde das eine coole Nummer vom Text her als auch musikalisch und passt gut zu Ringo.
Und wir sind mal ganz, weil wir sind ja im Paralleluniversum. Wir machen es genauso wie bei Abbey Road, wo ja auch erstaunlicherweise Something und Here Comes the Sun die beiden Seiten eröffnen, weil es die stärksten Songs sind.
Mhm.
Und deswegen nehmen wir Photograph gleich als den 6. Song, also der Eröffner der 2. Seite.
Ja. Das ist auch, finde ich, im Grunde genommen, das hätte auch wirklich gut gepasst, weil Ringo sich teilweise ein bisschen zurückgesetzt gefühlt hat, ja, im Bandgefüge, vor sich halt die größten Songwriter aller Zeiten, und er musste sich halt immer irgendwo, er musste seinen Platz halt finden in der Band, was nicht immer ganz einfach war, glaube ich. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die Band irgendwann, dass George, John und Paul gesagt haben, pass auf, das ist auch so ein Zeichen an Ringo, wir lieben dich, wir wollen, dass du die Band zusammenhältst, und ohne dich wären wir einfach nicht so erfolgreich und die Beatles, wie wir das sind. Also das kann ich mir schon vorstellen, einfach so als Freundschaftsding, ja, komm.
Richtig.
Du kommst, ja, erster Titel A-Seite, erster Titel B-Seite, wir lieben dich, du bist der Größte, und Ringo Starr macht mit beiden Händen das Victory-Zeichen.
Peace and love, ja. Peace and love.
Peace and love. Das passt.
Zweite Nummer.
Ja, sehe ich eine ruhigere Paul McCartney-Nummer nach I'm the Greatest.
Dann machen wir My Love. Ich meine, ja, das ist doch, ja. Müssen wir nachher auch noch über die Single reden, weil hier sind eine Menge Singles drauf.
Mhm.
Da sind wirklich eine Menge Singles drauf. Danach muss John Lennon kommen.
Mind Games?
Mit Mind Games, ja. Was? Jetzt stell dir das bitte mal, ich meine, stell dir wirklich mal vor, ein Album, was?
I'm the greatest.
My Love.
Paul McCartney. Mind Games.
Hallo?
Das ist schon.
Hallo?
Das schon alleine, das ist gigantisch, aber das ist ja nur der Anfang
des Albums. Das ist nur der Anfang des Albums.
Ja.
Aber ich meine, dieses Gedankenspiel hier.
Deswegen die Playlists, die wir hier zusammenstellen, sind einfach so großartig.
Ja.
Und ich bin mir auch sicher, dass das vielen Hörern wirklich eine schöne Zeit bereiten wird. Ja. weil man, und das haben wir ja auch schon kommuniziert, weil man sonst überhaupt nicht in der Lage, aber in der Position ist, dass man sich so tiefgehend mit den Soloprojekten der Jungs beschäftigt, um dann daraus sozusagen ein Album zu basteln. Ja. Und die Playlists werden viel Freude bereiten, da bin ich mir ganz, definitiv, ganz sicher. Und deswegen macht es ja auch so wahnsinnig viel Spaß. Uns macht es ja auch Spaß. Und die Playlists legen wir ja auch ab und boah, das ist schon gewaltig.
Großartig. So, wir sind bei Mind Games. Lassen wir jetzt schon, das Problem ist, ja, wir müssten jetzt George Harrison machen, Give Me Love. Aber dann ist das, es ist es halt so.
Ja, noch ein Kracher, ne?
Ja.
Dann ist das schon der vierte hintereinander.
Holy moly.
Jetzt muss so ein kleiner Absacker kommen. Also.
Eisomasen.
Du sagst das so abfällig.
Ja.
Ich finde ja.
Das
passt schon ganz gut.
So, dann haben wir gesagt, die sechste Nummer ist Photograph, damit wird die B-Seite, genau, eröffnet. Mhm. Die siebte Nummer, was hältst du von Live and Let Die?
Ich habe jetzt auch gerade drüber nachgedacht, ich würde es tatsächlich als Ausstieg nehmen.
Das heißt, das wirklich ist die zehnte Nummer.
Als der Höhepunkt, das passt auch ganz gut zu Paul McCartney, ja, und dem berühmten W. Man hat ihn ja gefragt, wie er so seine Live-Konzerte dramaturgisch aufbaut, und er hat da immer ein W vor Augen. Also man startet
richtig geil,
arbeitet sich dann ein bisschen runter und am Ende ist man wieder auf der rechten Seite des Ws, der rechte Schenkel, und haut da nochmal richtig einen raus. Und ja, von daher würde ich sagen, Live and Let Die.
Ist die zehnte Nummer, okay. Ja. Das heißt, wir haben noch einen Get on the Right Thing von Paul McCartney. Den müssten wir dann jetzt als die Nummer 7 nehmen. Dann nehmen wir Out of the Blue von John Lennon als die Nummer 8. Nochmal McCartney. Ich meine, es ist ein McCartney-lastiges Album. Das heißt, es ist bisher eher das Beste.
Das wird sich zeigen. Wir können ja beobachten, wie die Hörer mit dem Playlist umgehen. Und dann werden wir sehen, wer hier das Sagen hat.
Der Name.
Ja. Der Name ist natürlich immer sehr, sehr schwierig. Ich finde, bis jetzt haben wir gute Albumnamen entwickelt.
Definitiv.
Simple Things war das erste Album 1970. Das zweite Album Gimme Some Truth.
Weißt du was? Was hältst du von dem Titel Great?
In Anlehnung an I'm the greatest. Würde, also erst einmal passt es nicht so zu den Beatles. Schriftzug mit Great. Auf der anderen Seite, wenn man dann schon den Opener hört, genau, transportiert das natürlich einen gewissen Beatles-Humor. Ja. Alle um uns herum sind im Grunde genommen verrückt geworden. Wir sind die einzig Normalen. Also,
richtig.
Es ist ja auch I'm the Greatest. Da geht es ja darum, dass die Jungs halt von allen gesagt bekommen, hey,
du bist super.
Ihr seid echt die Größten. Und die Jungs selber haben sich darüber im Grunde genommen lustig gemacht, ja. Welche Größe? Also von daher, Great ist eine gute Idee. Ja. Herr Dresen, der hat mich überzeugt.
Ich finde, es ist great.
Just great.
Great. Das machen wir.
Da machen wir einen Strich drunter.
Das 1973er Album der Beatles ist fertig. Es fängt an mit I'm the Greatest.
Yes.
Von Ringo Starr. Als zweite Nummer My Love.
Paul McCartney.
Als dritte Nummer Mind Games.
John Lennon.
Als vierte Nummer Gimme Love. George Harrison.
Ja, auch eine große Nummer.
Großes Kino. Fünfte Nummer I'm Sorry, Eisumasen von John Lennon.
Es ist so.
Nummer sechs Photograph von
Ringo Starr. Geschrieben von George Harrison.
Es ist großartig. Nummer 7, Get on the Right Thing von Paul McCartney vom Album Great von den Beatles.
Ja.
Nummer 8 ist Out of the Blue. Finde ich wirklich einen großartigen John Lennon Song. Ich muss das mal so sagen.
Danke sehr.
Ich muss das mal ganz laut sagen. Großartiger Song, passt auch sehr gut in dieses Album. Nummer 9, Hold on Tight, Lazy Diamond. Das ist ein kleines Medley. Und Nummer 10, Live and Let Die.
Bam.
Das hört auch wirklich mit diesem bombastischen Akkord auf.
Ja, großartiges Album im Paralleluniversum. Gibt es
5 Sterne?
Gibt es Fans? Gibt es Kritiker? Gibt es Verwandte und Freunde?
Genau.
Und alle sind restlos begeistert.
Also 5 Sterne beim Rolling Stone im Paralleluniversum.
Und man fragt sich, woher nimmt die Kraft, die Band ihre Kraft und ihre Energie und ihre Kreativität, um sich wieder neu zu erfinden. Übrigens dann auch mit einem geilen Plattencover. Great. Einfach nur Great.
Da steht nur Great. Great. Drauf. Das ist eine gute Idee. Sehr
ohne
gute
Beatles,
Idee.
Ohne Schnickschnack, ohne irgendwelche Fotos.
Great.
Great.
Geile Idee. Ja. Sehr geile Idee.
Ja. Vielleicht irgendwo ganz klein, wie beim weißen Album, ist es ja auch eingestanzt, aber auf den ersten Blick.
Great.
Great.
Das ist ein Knalleralbum. Ja. Warum haben die Idioten sich aufgelöst? Aber.
Sie hätten sich bei uns melden können, sie hatten andere Pläne.
Sie hatten andere Berater. Aber manchmal halt auch die falschen. Also, 1973, das Album Great der Beatles. Ein großes Album, 5 Sterne beim Rolling Stone und die Playlists, die sind verlinkt in den Shownotes. Ihr könnt ihr das haben. Und wir kümmern uns gleich um das Jahr 1974.
1974, was eigentlich schon 1973 beginnt.
Richtig. Aber ich meine, 1974 können wir eigentlich ganz kurz fassen. Aber da reden wir noch drüber.
Da reden wir gleich drüber. Es geht um Paul McCartney.
Ja, genau.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.